Guten Tag und herzlich willkommen zur 15. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Normalerweise antworten wir ja immer am Ende dieses Podcasts auf einige Ihrer Mails. Wie gesagt, wir antworten. Aber es gibt eben auch Mails, auf die es im Moment keine Antwort gibt, so wie die von Franziska Mozart aus München. Ich lese sie im Auszug trotzdem vor, ganz bewusst und auch ganz bewusst gleich zu Beginn. Sie schreibt: Mich treibt um, ob es nicht auch eine gewaltfreie Lösung des Konfliktes gibt. Denn je stärker der Widerstand ist, umso stärker ist ja auch die Zerstörung und umso größer ist die Zahl der Verletzten und Toten auf beiden Seiten. Ist wirklich Gewalt die einzig mögliche Antwort auf Gewalt? Ich weiß, die Frage klingt naiv, aber ich will einfach nicht glauben, dass es keine andere Möglichkeit gibt, Russland zu stoppen. Und da kommen nun auch wir und alle Fachleute, mit denen wir sprechen oder deren Berichte und Artikel wir lesen, nicht wirklich weiter. Im Moment gibt es diese andere Möglichkeit offenbar nicht. Die Sanktionen haben, wie erwartet, nicht zur Einstellung der Angriffe geführt. Auch nicht die in Videos online dokumentierten Proteste von mutigen Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich ganz ohne Waffen vorrückenden russischen Panzern und Soldaten entgegengestellt haben. Stattdessen immer mehr Bomben, sogar auf ein Kinderkrankenhaus in Mariupol. Ich habe gestern über das Komitee der russischen Soldatenmütter gelesen, die schon lange Missstände in der russischen Armee anprangern. Da ging es unter anderem um den Blutsonntag von Vilnius. Das ist die litauische Hauptstadt. Im Januar 1991 hatten sowjetische Spezialeinheiten, übrigens auf Befehl Michail Gorbatschows, am Ende vergeblich versucht, Litauens Unabhängigkeitserklärung von der bereits zerfallenen Sowjetunion rückgängig zu machen. Es gab eben erheblichen Widerstand. Es gab auch Tote und Verletzte. Die russische Menschenrechtsaktivistin und eine der Soldatenmütter, Ella Poljakova, hat das vor ein paar Jahren als eine Art Schlüsselmoment bezeichnet. Einer der sowjetischen Offiziere habe ihr damals gesagt, Zitat: Wir haben keine Angst, wenn wir schießen und wenn auf uns geschossen wird. Aber wenn mir ein friedlicher Mensch entgegentritt, betet oder mir Blumen schenkt, dann ist das schrecklich. Poljakova ist seitdem überzeugt, Menschen, die mit Gewalt Krieg erreichen wollen und eine Kultur des Todes sehen, kann man nur mit Gewaltlosigkeit entgegentreten. Das kann tatsächlich Kampfmoral brechen. Es kann aber eben nicht Kriege von jetzt auf gleich beenden. Trotzdem ein Plädoyer für die Hoffnung. Auch wenn sie im Moment angesichts der Lage in der Ukraine nicht naiv, aber doch unrealistisch erscheint. Um diese Lage geht es auch jetzt wieder in Streitkräfte und Strategien. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur dieser Sendung und dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuell-Redaktion und war davor als langjähriger ARD-Auslandskorrespondent zuletzt auch für das Baltikum und damit für Litauen zuständig und habe dann Berichte drüber. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Donnerstag. Es ist der 10. März, 16 Uhr. Andreas, wir hatten ein bisschen mehr Hoffnung, glaube ich, heute auf das Gespräch der beiden Außenminister gesetzt in der Türkei. Hat es da ja eine Annäherung gegeben, obwohl man ursprünglich ja dachte, vielleicht gibt es ein bisschen mehr. Die ersten Nachrichten sagen, so doll war es nicht.
Nee, also ich denke, es hat keine Fortschritte, auch keine Annäherung gegeben. Aber man kann, glaube ich, durchaus sagen, es ist gut trotzdem, dass die beiden miteinander gesprochen haben, die beiden Außenminister. Man hatte aber den Eindruck, gerade nach der Pressekonferenz, dass die beiden aneinander vorbeigeredet haben. Dabei gab es im Vorfeld ja durchaus Anzeichen, dass sich beide Seiten bewegt haben und sich annähern könnten. Moskau hat ja eingeräumt, dass es nicht mehr das Ziel ist, die Regierung in der Ukraine zu stürzen. Und die Ukraine hat deutlich gemacht, dass man sich durchaus einen neutralen Status vorstellen könnte, also auf einen NATO-Beitritt verzichten würde. Und das ist ja auch das strategische, das zentrale strategische Ziel von Moskau, dass Kiew nicht der NATO beitritt. Aber diese Themen spielten bei dem Treffen in Antalya offenbar keine große Rolle. Von russischer Seite hat es offenbar wieder alte Vorwürfe gegen die Ukraine gegeben. Und der ukrainische Außenminister Kuleba selbst wollte eigentlich über eine 24-stündige Waffenruhe reden, auch über Fluchtkorridore. Er wollte damit sicherstellen, dass unter anderem auch Hilfsgüter nach Mariupol kommen könnten, der Stadt, die ja schon lange belagert wird. Aber darüber wollte Lavrov gar nicht konkret reden, obwohl Lavrov sagte, Russland fühle sich weiterhin Fluchtkorridoren verpflichtet. Aber der russische Außenminister verwies in seiner Pressekonferenz vor allem auf die Gespräche in Belarus. Dort hat es ja bereits Verhandlungsrunden gegeben. Und das ist eigentlich für Lavrov das zentrale Forum für Gespräche. Also Kurz gesagt, Konkretes ist in Antalya nicht herausgekommen, aber beide Seiten waren durchaus bereit, erneut zusammenzukommen.
Genau, das fand ich am Ende denn doch noch ermutigend, in Anführungsstrichen, es soll weitere Gespräche geben. Aber erst einmal ging es natürlich auch wirklich zur Sache bei den anschließenden Pressekonferenzen. Ich habe es eben in der ersten Ansage kurz erwähnt, diesen Angriff auf die Kinderklinik in Mariupol. Das war auch Thema, nicht? In Antalya.
In der Tat, aber in der Pressekonferenz. Es gab ja getrennte Pressekonferenzen und Lavrov wurde gleich mehrmals auf diesen Angriff auf die Kinderklinik in Mariupol auf dieser Pressekonferenz angesprochen. Und Lavrov hat es so dargestellt, dass sich in dem Hospital schon seit langem ukrainische Kämpfer verschanzt hätten. Es habe gar kein Klinikpersonal dort gegeben. Und das hätten russische Vertreter bereits vor Tagen vor dem UN-Sicherheitsrat deutlich gemacht. Und in diesem Zusammenhang fiel von dem russischen Außenminister auch mehrmals der Vorwurf, dass Zivilisten als menschliche Schutzschilde genutzt würden. Also diese Darstellung, das können wir hier natürlich nicht alles überprüfen, das hört sich ziemlich nach Propaganda an. Und eine Frage war aber auch auf dieser Pressekonferenz, wofür Russland eigentlich die rote Linie bei den Waffenlieferungen sei. Lavrov sagte daraufhin, ja, das sei eine große Gefahr und er kritisierte vor allem die Lieferungen von schultergestützten Flugabwehrraketen und diese würden später auch eine Gefahr für die zivile Luftfahrt sein, wenn sie dann in die Hand von Terroristen gelangen könnten. Angesprochen wurde er auch über ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Putin und Zelensky. Diesem Treffen erteilte Lavrov erstmal eine Absage. Er sagte, Putin sei zwar grundsätzlich dazu bereit, aber es müsste einen Mehrwert haben, so ein Treffen. Das heißt, eine Problemlösung müsste in Sicht sein. Aber von dieser Problemlösung ist man ja noch weit entfernt und es müssen hier noch wirklich sehr, sehr dicke Bretter gebohrt werden. Also dieses Treffen zwischen den Außenministern fand ja in der Türkei statt und es hatte ja im Vorfeld geheißen, Ankara wolle vermitteln. Daher finde ich, macht es durchaus mal Sinn, genau auf die Rolle der Türkei in diesem Ukraine-Krieg zu schauen. Und Carsten, das hast du ja auch mal gemacht.
Ich habe es getan und es ist gar nicht so einfach, das rauszukriegen. Auf den ersten Blick ist es ja eine klare pro-ukrainische Haltung. Die Türkei hatte angesichts des Angriffes den Zugang zum Schwarzen Meer für Kriegsschiffe gesperrt. Die russische Flotte ist aber gerade auf diesen Zugang sehr angewiesen. Trotzdem sieht es so aus, als würde die Türkei, wie zum Beispiel auch Israel, versuchen, so eine Art Mittelweg zu finden und den dann auch zu gehen. Obwohl sie die Resolution der UN-Generalversammlung mit positiv abgestimmt hat, in der Russland verurteilt wird, hat sie Russland weder mit Sanktionen belegt, noch den eigenen türkischen Luftraum für russische Flugzeuge geschlossen. Mixed Messages heißt sowas immer so schön, gemischte Botschaften. Man muss einfach wissen, die Türkei ist eine große Kraft im Mittelmeerraum und nicht nur da, also im Nahen Osten besonders, auch im Kaukasus auch. Und sie macht eine, man könnte sagen, mehrdimensionale Außenpolitik. Zeitweise war sie deshalb auch im Konflikt mit den eigenen NATO-Verbündeten. Zum Beispiel 2017, als die Türkei beschlossen hat, das russische Flugabwehrsystem S-400 zu kaufen. Das fand man in der NATO überhaupt nicht witzig. Dazu gab und gibt es einen zunehmenden Dialog zwischen Ankara und Moskau. Da ging es zum Beispiel um die Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, um die Vertiefung diplomatischer, sogar militärischer Beziehungen. Aber auf der anderen Seite stehen sich Türkei und Russland durchaus gegenüber in anderen regionalen Konflikten. Da wären Syrien zu nennen oder Libyen und jetzt eben auch die Ukraine. Die Türkei hat eigentlich ganz klar die Unabhängigkeit der Ukraine und die territoriale Integrität unterstützt, die Annexion der Krim verurteilt. Und außerdem, wir haben sie im Einsatz gesehen, online waren da ja einige Dokumente zu sehen, es wurden auch einige bewaffnete Drohnen an die Ukraine verkauft. Unterm Strich könnte man sagen, man braucht sich hier, steht sich da, aber gegenüber. Es gibt Widersprüche, aber auch gemeinsame Interessen. Das macht in meinen Augen die Türkei nicht zu einem idealen Vermittler, schließt sie aber eben auch nicht aus, wie Deutschland zum Beispiel oder andere Staaten, die sich da ganz eindeutig positioniert haben.
Die Türkei hat ja den Bosporus und die Dardanellen für Kriegsschiffe gesperrt. Diese Meerenge ist ja der Zugang zum Schwarzen Meer. In der Praxis heißt das ja letztlich, dass russische Kriegsschiffe jetzt ein Problem haben, wenn sie im Ukraine-Krieg die eigenen Kräfte verstärken oder unterstützen wollen. Aber für diese Maßnahme gibt es ja durchaus eine rechtliche Grundlage, nämlich den Vertrag von Montreux, Carsten.
Ich habe mal nachgeguckt und so aus der Hand wusste ich es natürlich auch nicht. Ja, ich höre auch oder lese das gerade wohl, ich habe eine Zahl gelesen, 4 russische Kriegsschiffe warten, da durchzufahren und das gerade nicht können. Das gilt natürlich für alle Kriegsschiffe, aber es kommt im Moment auf die russischen an. Dieses Abkommen ist geschlossen worden 1936 zwischen der Türkei und vielen Staaten. Dazu gehörten die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, nicht die USA übrigens. Das Ganze so im Nachgang zum Ersten Weltkrieg und auch nach der Zerschlagung des Osmanischen Reiches. Die Türkei hat damit eben die Souveränität über die Meerengen zwischen Mittelmeer und dem Schwarzen Meer zurückbekommen. Das heißt, im Frieden müssen Handels- und Kriegsschiffe diese Passage dadurch anmelden. Kriegsschiffe dürfen übrigens nur bis zu einer bestimmten Größe passieren. Ich habe was gelesen von 15.000 Tonnen, zum Beispiel keine Flugzeugträger. Und sollte dann Krieg sein, dann kann Ankara den Weg total dicht machen. Wenn die Türkei selber nicht an einem Krieg beteiligt ist, dann darf sie Kriegsschiffen kriegsführender Mächte die Passage trotzdem untersagen. Es sei denn, diese Schiffe könnten nachweisen, dass sie zu ihren Heimathäfen zurückkehren. Und genau dieser Fall ist jetzt eingetreten. Die Türkei hat gesagt, das ist ein Krieg. Wir sind zwar nicht beteiligt, aber Artikel 19 des Abkommens von Montreux gibt uns das Recht, da den Riegel vorzuschieben, dass da jemand durchfährt. Andreas, jetzt haben wir relativ viel über die Verhandlungen geredet, auch über Verträge, die alt sind. Aber ganz aktuell reden wir immer auch über die militärische Lage. Da ist heute das große Thema natürlich Fluchtkorridore. Du hast es schon angesprochen. Was gibt's da für Neuigkeiten?
Ja, Russland wollte 7 Fluchtkorridore öffnen. In Sumy im Nordosten der Ukraine konnten am 2. Tag in Folge jetzt Zivilisten die belagerte Stadt verlassen. Nach Angaben des Bürgermeisters konnten Einwohner mit ihren Privatfahrzeugen die Stadt über den Fluchtkorridor verlassen. Geplant waren aber auch Korridore in den nordwestlichen Vororten von Kiew. Hier sollten die Menschen durchaus auch die Möglichkeit haben, mit eigenen Autos oder aber mit bereitgestellten Bussen über die vereinbarten Korridore ihre Ortschaften zu verlassen. Ob das auch wirklich gelungen ist, das ist noch offen. Und nochmal zu Mariupol. Die Hafenstadt am Asowschen Meer wird ja weiterhin belagert. Ein Hilfskonvoi für diese Stadt musste am Mittag erneut stoppen und umkehren. Und der Grund war wieder einmal, dass die Stadt erneut beschossen wurde. Und die Stadt selber steht natürlich noch vollkommen unter Schock, nachdem russische Truppen am Mittwoch eine Kinderklinik angegriffen und zerstört hatten. Und möglicherweise ist das ein Muster, das kann man sagen. Denn nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es bisher mindestens 18 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dieses Krieges in der Ukraine. Und man muss immer noch dazu sagen, Krankenhäuser sind keine militärischen Ziele und dürfen nach dem humanitären Völkerrecht nicht angegriffen werden.
Auch nicht, wenn die Gegenseite behauptet, da seien angeblich feindliche Kämpfer verschanzt? Wahrscheinlich nicht.
Ja, wenn angeblich, ist das natürlich kein Grund. Aber schwierig wird es in der Tat, wenn in den Krankenhäusern Kämpfer sind. Aber das ist dann umstritten. Und das ist dann möglicherweise auch ein Fall für die Juristen.
Ich denke, solange das nicht nachgewiesen ist, gilt erstmal in dubio pro reo, dass es zivile Ziele sind, vermute ich mal. Du hast gesagt, Kiew. Ich lese heute in den Agenturen, der Ring wird langsam zugezogen und Klitschko, der Bürgermeister, sagt, das ist eine Festung, also da spitzt sich die Lage auch zu.
Ja, so sieht es wohl aus, obwohl es noch langsam geht. Langsam, sage ich mal so. Wir reden ja auch schon seit Tagen darüber, dass dieser Belagerungsring aufgebaut wird. Und das liegt vor allem auch daran, dass man den noch nicht ganz umschließen kann. Aber jetzt rücken wohl auch vom Osten her russische Verbände auf die Stadt vor. Und in Moskau selbst hat man mitgeteilt, in Moskau im russischen Verteidigungsministerium, dass die russischen Streitkräfte insgesamt in der Ukraine bisher mehr als 2.900 militärische Anlagen und Einrichtungen zerstört hätten. Wie viele militärische Einrichtungen es insgesamt in der Ukraine gibt, das wissen wir allerdings nicht. Das wäre natürlich interessant zu erfahren. Aber auch wenn zu diesen militärischen Einrichtungen auch die restlichen Flugfelder der ukrainischen Luftwaffe gehörten, dann wäre auch die Debatte über die Lieferung von polnischen MiG-29 an die Ukraine möglicherweise vollends erledigt.
Das ist ein Stichwort, denn in diesem MiG-29-Deal, der ja noch keiner ist, aber schon länger diskutiert wird, sind ja die Vereinigten Staaten involviert. Die Vizepräsidentin Kamala Harris ist in Polen und hat dort, zumindest sagen das die Agenturen an erster Stelle, natürlich den Polen für ihre ungeheure Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine gedankt. Mehr als 1 Million Menschen sind dort angekommen, meist Kinder und Frauen. Aber Andreas, wissen wir auch etwas möglicherweise über diesen Flugzeugdeal? Ist da drüber gesprochen worden?
Also das wissen wir nicht. Möglicherweise haben Kamala Harris und der polnische Präsident Duda darüber gesprochen, intern. In der Pressekonferenz, die ich beobachtet habe, hat die Vizepräsidentin dazu gar nichts gesagt. Sie hat immer wieder bekräftigt, dass man über Sicherheitsfragen geredet habe. Beide übten sich in einem engen Schulterschluss. Man sei sich einig, dass beide Seiten die Verteidigung stärken müssen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Duda machte auch klar, dass Polen die modernsten Waffen in den USA kaufen werde. Die eigenen Streitkräfte sollen noch schneller als geplant mit militärischem Gerät ausgestattet werden. Und man muss vor allem den Besuch der US-Vizepräsidentin vor dem Hintergrund sehen, dass in Polen und auch in den osteuropäischen Ländern ein großes Sicherheitsbedürfnis im Augenblick da ist. Denn dort geht die Sorge um, dass nach der Ukraine auch Polen, die Balten und andere Länder im Osten Europas das nächste Angriffsziel sein könnten. Mhm. Und die US-Vizepräsidentin betonte dann auch den Artikel 5 des NATO-Vertrages, also die Beistandspflicht. Sie sagte ausdrücklich, ein Angriff auf ein Bündnisland sei ein Angriff auf alle Mitglieder. Und dann sagte sie wörtlich, jeder Zoll des NATO-Territoriums werde verteidigt. Und in der Tat, die USA sind ziemlich präsent in Polen. Zu den rund 5.000 US-Soldaten, die regelmäßig im Land sind, sind jetzt noch einmal 4.700 Soldaten dazugekommen. Und nochmal zur MiG-29, das spielte eine kleine Rolle, eine Nebenrolle in der Pressekonferenz oder in der Antwort von Präsident Duda. Er ist nämlich gefragt worden, wie es da weiterginge. Und er hat einfach nochmal begründet, dass er das richtig findet, dass er über die NATO diese Maschinen liefern wollte und nicht über Polen allein. Und in diesem Zusammenhang haben die USA das ja abgelehnt, sodass ich durchaus denke, dass diese Überlegung jetzt vollends vom Tisch ist. Denn die NATO will nicht Kriegspartei werden. Und da besteht die Gefahr aus Sicht der USA, wenn man diese MiG-29 über die NATO liefert.
Finde ich spannend, dass du die Pressekonferenz verfolgt hast. Eine Frage von mir als alter Washington-Korrespondent. Wir haben ja Biden sehr beobachtet und der wirkt ja doch oft, sagen wir es mal vorsichtig, ein bisschen wackelig und nicht sehr bedrohlich, sehr bedächtig eher, Sleepy Joe. Kamala Harris war ja in seinem Schatten lange. Jetzt tritt sie plötzlich bei so einer Pressekonferenz auf, die wichtig ist. Ich kenne das ja auch aus der baltischen Sicht. Fandest du ihren Auftritt da überzeugend?
Ich fand ihn sehr überzeugend. Also das hat mich gewundert, dass sie so auch fit ist in Außenpolitik. Ich habe sie auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen. Da war sie auch sehr kompetent. Also das wusste ich gar nicht oder habe das gar nicht so wahrgenommen, da sie für mich als Außenstehender, sage ich mal so, in erster Linie eine Innenpolitikerin ist. Aber Carsten, es wird ja viel über Opfer geschrieben und gesprochen. Wir haben das ja auch getan. Immer mit dem Hinweis, dass zumindest bei den Opfern unter Soldatinnen und Soldaten die Zahlen von der russischen oder ukrainischen Seite kommen und damit schwer überprüfbar sind. Und wir dürfen aber auf keinen Fall vergessen, es sind auch viele, viele Zivilisten getötet worden. Carsten, was wissen wir denn über deren Anzahl und vor allem aus welchen Quellen?
Ich habe die ganzen Quellen, die wir bislang auch nutzen, mal beiseite gelassen und habe gedacht, ich gucke mal nur auf die Veröffentlichung des Hochkommissariats für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Das äußert sich ständig dazu. Und aktuell steht auf der Website Folgendes, dass seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar bis Stand Mittwoch 0 Uhr der Tod von 516 Zivilisten dokumentiert sei, darunter 37 Minderjährige. Dem Büro lagen dazu verifizierte Informationen über 908 Verletzte vor, darunter 50 Minderjährige. Das ist halt vermutlich zu wenig, das sagt auch dieses Hochkommissariat. Wahrscheinlich würden die wirklichen Zahlen deutlich höher liegen, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten oft Tage, um Opferzahlen zu überprüfen. Und dieses Hochkommissariat gebe nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die sie selbst unabhängig überprüft habe. Also da haben wir einfach mal eine Zahl, die schrecklich ist. Und vermutlich ist die in Wahrheit noch viel schrecklicher. Aber auf diese Zahl kann man sich stützen. Noch ein Hinweis, die meisten Opfer unter der Zivilbevölkerung, heißt es da, würden durch den Einsatz von Explosivwaffen mit großer Reichweite verursacht, also schwere Artillerie, Raketenwerfer sowie durch Raketen- und Luftangriffe. Und da muss man ja im Hinterkopf immer haben, zumindest habe ich das so gelesen, dass die russische Armee relativ wenig Präzisionswaffen hat, also die immer wieder zitierten militärischen Ziele gar nicht so punktgenau angreifen kann und stattdessen mit dem schleppenden und für sie unbefriedigenden Verlauf dieses Angriffs doch immer mehr dazu übergehen, ich sag's mal salopp, einfach draufzuhalten, egal wer dabei stirbt oder verletzt wird.
Nochmal zu den Zahlen. Wir hören ja allein, dass bei den Opferzahlen in Mariupol über 1000 Zivilisten getötet sein sollen. Das passt ja auf den ersten Blick so gar nicht. Aber das sind Angaben aus Kiew offenbar. Und möglicherweise fließen diese Zahlen ja später noch in die UN-Zahlen ein. Oder wie muss man das verstehen?
Genau, wie ich das eben gesagt habe, das wird natürlich dieses Hochkommissariat auch sehen, diese Zahlen. Und dann werden sie versuchen, die zu verifizieren. Und das ist eben sehr, sehr schwierig in einem heißen Krieg, der einfach tobt. Da kann man nicht hingehen. Und insofern habe ich mich heute wirklich mal entschlossen, wie gesagt, 516 Tote, das ist an sich schon eine fürchterliche Zahl. Und wenn man dann fantasiert, macht man dann eine Null hinter oder nicht, es ist ja auf keinen Fall besser.
Carsten, es häufen sich Berichte, nach denen Präsident Putin zunehmend frustriert sein soll, wegen des offenbar nicht nach Plan laufenden russischen Angriffs. Was weiß man denn über die Stimmung im Kreml? Damit haben sich ja offenbar auch die US-Geheimdienste beschäftigt. Welche Erkenntnisse hat man dort?
Ja, es hat eine Anhörung gegeben vom Repräsentantenhaus. Und da sagte zunächst einmal die Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines, wie Sie wissen, habe die Geheimdienstgemeinschaft, die USA haben ja viele Geheimdienste vor Präsident Putins Plänen gewarnt. In diesem Fall hätten wir uns alle gerne geirrt. Das war so das Intro. Das Versäumnis Russlands, Kiew schnell zu erobern und die Streitkräfte zu überwältigen, davon war man ja wohl ausgegangen, hat Moskau eines schnellen militärischen Sieges beraubt, schreiben die Geheimdienste. Und Zitat, wir gehen jetzt davon aus, dass Putin sich gekränkt fühlt. Der Westen habe ihm nicht die gebührende Ehrerbietung erwiesen. Und Putin sieht das Ganze wohl jetzt als einen Krieg, bei dem er sich eine Niederlage überhaupt nicht leisten kann. William Burns, das ist der Direktor der CIA, also der Central Intelligence Agency, ehemaliger US-Botschafter in Moskau, hat sich lange mit Putin beschäftigt. Und der sagt auch, ja, ich habe Anzeichen dafür, dass der russische Präsident, Zitat, wütend und frustriert sei über die Lage in der Ukraine und dass er jetzt seine Bemühungen, seine Kriegsbemühungen eher noch verstärken würde. Das sehen wir ja seit Tagen schon. Er wird sie wahrscheinlich verdoppeln, so Burns. Und er wird versuchen, das ukrainische Militär ohne Rücksicht auf zivile Opfer einfach zu vernichten, zu zerdrücken. Das sind harte Worte aus den USA, aber wir können davon ausgehen, dass die auf einer Erkenntnisgrundlage basieren. Man hat ihn dann gefragt, wie er Putins Geisteszustand einschätzt. Und da hat Burns nicht direkt darauf geantwortet, obwohl wir alle ja irgendwann schon mal drüber nachgedacht haben. Er hat nur gesagt, es stehe fest, dass Putins Ansichten zur Ukraine sich im Laufe der Jahre verhärtet hätten.
Wir haben wieder Mails bekommen.
Wir haben Mails bekommen und wieder zwei ausgesucht. Die erste von Ulf Wagner aus Hamburg, der schreibt: Mit Verwunderung nehme ich immer wieder zur Kenntnis, dass der Krieg gegen die Ukraine der erste in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg sein soll. Ich persönlich kann mich noch ganz gut erinnern, dass die NATO 1999 ohne UN-Mandat Serbien bombardiert hat, angeblich um die Bewohner des Kosovo vor einem Völkermord zu schützen. Eine Version, die hinterher nicht zu halten war. Juristisch gibt es wohl wenig Spielraum, das nicht als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu deuten. Grenzen wurden auch verändert. Aber vielleicht war das ja gar kein Krieg, sondern eine Sonderoperation oder Serbien gehört nicht zu Europa, fragt er. Wie stehst du zu diesem Bombardement damals? Das hat ja stattgefunden.
In der Tat, der Ukraine-Krieg ist natürlich nicht der erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, da hat Herr Wagner vollkommen recht. Auch, dass der Kosovo-Krieg und der NATO-Angriff 1999 ohne UN-Mandat erfolgten. Das heißt, es war letztlich ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Und dieses Vorgehen wurde ja damals vor allem damit gerechtfertigt, dass dort im Kosovo eine humanitäre Katastrophe drohte. Insbesondere die rot-grüne Koalition hatte damals ja mit der Beteiligung an diesem Kosovo-Krieg sich sehr, sehr schwer getan. Ich erinnere nur an den Farbbeutelwurf auf den damaligen Außenminister Fischer auf dem Grünen Parteitag in Bielefeld. Also der Krieg hat die Grünen damals ziemlich aufgewühlt und jetzt ist die Partei offenbar auch in einer ähnlichen Situation. Ob damals im Kosovo wirklich ein Völkermord drohte, darüber gehen die Meinungen sehr auseinander. Das wollen wir hier jetzt gar nicht erörtern. Aber noch der Hinweis, dass es natürlich auch beim Zerfall von Jugoslawien, also in den 90er Jahren, Kriege auf dem Balkan gab. Das ist ja auch noch wichtig, was wir nicht ganz vergessen sollten, in Kroatien und dann natürlich auch in Bosnien-Herzegowina. Aber der Unterschied zum Ukraine-Krieg ist ja wohl vor allem, dass diese Kriege damals nie ernsthaft als Bedrohung wahrgenommen worden sind, beispielsweise in Deutschland oder anderen Ländern, auch wenn sie in unmittelbarer Nähe stattfanden. Und das ist eben jetzt bei dem Ukraine-Krieg ganz anders. Hier besteht eben die Gefahr, dass der Krieg auch auf andere Länder übergreifen könnte und dass auch Russland damit involviert ist. Also der Krieg wird als bedrohlich empfunden.
Kurz zum Schluss, Anja Eckermann aus Rostov bei Göttingen schreibt uns, mit der gestrigen Ankündigung Russlands, die Ukraine baue gemeinsam mit den USA an biologischen Massenvernichtungswaffen, geht damit die Gefahr einher, Putin könnte planen, letztlich selbst solche Waffen gegen die Ukraine einzusetzen. Biologische Waffen.
Ja, also ich würde erstmal ein großes Fragezeichen machen, dass die USA zusammen mit der Ukraine biologische Waffen entwickeln würden. Also das ist ganz offensichtlich Propaganda oder Fake News. Nach meiner Kenntnis gibt es keinen Hinweis auf solche Biolabore. Ich kann mir das auch umgekehrt gar nicht vorstellen, dass wiederum Russland solche Waffen einsetzen würde, zumindest nicht im Rahmen eines Gefechtes oder im Rahmen von eines Angriffes. Denn das würde immer heißen, dass das großflächig sein müsste und solche Waffen sind, insbesondere chemische Waffen, überhaupt nicht kontrollierbar. Also insofern kann ich mir das schwer vorstellen, dass diese Waffen in der Ukraine eingesetzt werden.
Es bleiben hier auch noch genug andere fürchterliche Waffen, muss man sagen. Das war's für heute von Streitkräfte und Strategien mit
Andreas Flocken
und Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie bei uns in der ARD-Audiothek. Und zum Schluss auch schon wie immer noch eine NDR-Info-Podcast-Empfehlung von mir. In Familientreffen geht es aktuell um Frauen, die beruflich erfolgreich sind und mitten im Leben stehen und doch tragen sie ein Geheimnis. Sie sind oder waren Alkoholikerinnen. Warum werden immer mehr erfolgreiche Frauen alkoholsüchtig? Darum geht es in der aktuellen Folge vom Podcast Familientreffen. Hören Sie rein, wenn Sie mögen, zum Beispiel wieder in der Audio-App der ARD. Das ist die ARD-Audiothek.
Ein Podcast von NDR Info.